Woher weht der Wind? Diese Überschrift habe ich heute gewählt für diese Botschaft und ich wusste nicht, dass wir so eine passende Deko dazu haben, ist aber nicht von mir ausgegangen. Woher weht der Wind? Ich denke, ein Gespräch über das Wetter, das gehört so zu den unverfänglichsten und häufigsten Themen, wenn wir einander begegnen. Wir sprechen über das Wetter. Vor 2 Wochen peitschte der Sturmtief Eugen über Deutschland. Und immer wenn ein Sturm da ist, dann schaut man besorgt aus dem Fenster. Was passiert? Ein Sturm offenbart viele Schwachstellen. Ein Sturm auf See hat noch eine ganz andere Qualität. Also wenn es da richtig stürmt und die Wellen hochgehen, dann heißt es, die Segel richtig setzen oder manche streichen auch die Segel vor Frust. Wenn wir Wettervorhersagen anschauen, dann werden immer auch Winde erwähnt. Es ist sehr entscheidend, ausschlaggebend, woher kommt der Wind? Man sagt auch, Windströmungen bringen gutes oder schlechtes Wetter mit sich. Woher weht der Wind? Das ist auch eine beliebte Kinderfrage, die man sehr schwer beantworten kann, wenn ein Kind das fragen sollte. Wo wird der Wind geboren? Wo entsteht er? Die Bibel sagt uns dazu etwas. In Amos 4, Vers 13 heißt es, dass Gott den Wind erschafft. Und zwar nicht nur einmal gemacht hat, sondern immer wieder erschafft Gott den Wind. Also, liebe Freunde, wenn wir heute einen Windstoß spüren, dann kann es ein sehr lieber Gruß von unserem Vater sein. Oder es ist vielleicht auch ein Denkzettel, dass wir über etwas nachdenken in unserem Leben. Es ist von Gott geschickt. Woher weht der Wind? Diese Frage beantworten oder verwenden wir auch im übertragenen Sinn. Meistens, wenn uns jemand was sagen will, dann überlegen wir uns oder wir spüren, da ist irgendwas durch die Blume, wird uns gesagt. Und wir fragen uns, was will er eigentlich mir sagen? Woher weht der Wind? Nun, heute geht es nicht um unsere Sprache, um nicht meteorologische Phänomene. In der Heiligen Schrift wird der Heilige Geist einige Male mit dem Wind verglichen. Er wird nicht nur verglichen mit dem Wind, der Name vom Heiligen Geist bedeutet auch Wind. Die hebräische Bezeichnung für Geist heißt Ruach. Und die ursprüngliche Bedeutung von Ruach ist bewegte Luft, also nichts anderes wie Wind. Das Land Israel liegt zwischen dem Mittelmeer und der Wüste. Im Westen das Mittelmeer, im Osten die Wüste. Und das Volk Israel hat das immer sehr deutlich gespürt, woher der Wind kam. Kam der Wind aus der Wüste, dann war er heiß und beißend und stechend. War der Wind etwas stärker aus der Wüste, dann brachte er Sand mit. Ein Sandsturm kann so manche Ernte verderben. Und dieser Wind wurde im Volk Israel als ein strafender Wind empfunden, als ein Gericht Gottes. So ist auch der Heilige Geist. Er richtet sich gegen alles, was unrecht und falsch ist. Er kann sehr unangenehm, sehr heiß werden. Wenn der Heilige Geist strafend und mahnend durch unser Leben fegt, dann müssen wir uns gut festhalten. Kam der Wind aber von der Westseite, von der Meeresseite, da atmete das Land buchstäblich auf. Es brachte kühle, frische Luft mit sich. Regen ist Segen, das ist die Logik in Israel. Anders als bei uns, aber da ist Regen wirklich Segen. Das Land lebt auf, die Pflanzenwelt erholt sich, sie sprießt in fröhlichen Farben. So ist auch der Geist Gottes. Er haucht immer neues Leben, frisches Leben hinein. Und manchmal scheint alles so tot, geknickt, verdorrt sein, als ob es überhaupt nicht weitergeht. Aber wenn der Heilige Geist durchweht durch das Leben, dann entsteht neue Kraft, neues Leben. Liebe Freunde, mir scheint es so, dass wir mit dem Heiligen Geist selten rechnen. In Apostelgeschichte 19 wird beschrieben, wie Paulus nach Ephesus kommt. Er trifft einige Jünger, Nachfolger von Jesus, die ja, sich zu Jesus bekannt haben, und fragt sie, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und sie antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Liebe Geschwister, wann haben wir das letzte Mal in unserem Leben gehört, dass der Heilige Geist in unserem Leben da ist? Wir wissen um seine Existenz in der Dreieinigkeit Gottes. So benennen wir ihn. Aber wissen wir um seine Existenz in unserem Leben? Die Bibel lehrt uns, dass der Heilige Geist uns näher ist als jeder Mensch, auch der nächste Mensch. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? So nahe kommt uns kein Mensch. Der Heilige Geist wohnt in uns. Er leitet uns nicht von außen durch eine Stimme, sondern durch eine Stimme von innen. Und der Heilige Geist macht das nicht ab und zu, sondern beständig. Er wohnt in uns. Er nimmt an unserem Leben teil. Psalm 139, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wie sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Hier sehen wir, wie nahe uns der Heilige Geist ist. Die Bibel lehrt uns, dass der Heilige Geist uns besser kennt als jeder andere Mensch, ja, als wir selbst uns kennen. Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Eigentlich ist ja das Gebet, was hier beschrieben wird, das einfachste und selbstverständlichste, was es gibt. Das ehrlichste, was wir sagen können. Wir können mit Gott reden, ganz normal mit Gott reden, das ist Gebet. Aber wie oft ist das so? Wir knien uns nieder und wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Uns fallen keine Worte mehr ein. Das Problem, was uns vielleicht im Leben beschäftigt, das hat uns so gefangen genommen, dass wir nicht wissen, was richtig ist. Wofür sollen wir überhaupt beten? Aber in diesen Momenten, wo wir nicht wissen, was wir beten sollen, bleibt der Heilige Geist nicht stumm. Er betet statt uns. Was wir nicht aussprechen können, spricht er mit unaussprechlichen Seufzern aus. Der Heilige Geist weiß, was gut für uns ist. Und liebe Geschwister, das ist ein riesiger Trost, was ich jetzt ausspreche. Wir haben ja bei uns auch in der Gemeinde einige, die große Nöte durchmachen, auch zurzeit, die bekannt sind, aber auch viele sind nicht bekannt, die in einer Not sind. Der Heilige Geist betet in der Zeit für dich. Er tritt für dich ein. Er wird nicht müde. Also wir schätzen es, wenn andere für uns beten, aber der Heilige Geist betet für uns. Das ist ein riesiger Trost. Nun, ich bin jetzt schon sehr fließend aus dieser Einleitung der Predigt in die Bedeutung des Heiligen Geistes für unser Leben hineingetaucht. Es ist mir, liebe Geschwister, ein großes Anliegen, dass wir Bedeutung des Heiligen Geistes in unserem Leben nicht unterschätzen. Im Gegenteil, dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Der Heilige Geist ist unsere einzige Garantie, dass wir in Jesus Christus bleiben. Das können wir in Galater 5 nachlesen. Ohne den Heiligen Geist bleiben wir niemals in Jesus Christus. Die Wirkung des Heiligen Geistes ist sehr vielfältig. Und niemand wird jemals erfassen können, wie vielfältig der Heilige Geist ist von der Person. Wir können ihn niemals beschreiben, weil er Gott ist. Aber was wir tun können, wir können wie beim Wind die Wirkung an uns spüren und erleben. Und wir können die Segel richtig setzen, je nachdem, wie der Heilige Geist durch unser Leben weht, was er wirken will. Ich möchte heute aus dem vielfältigen Wirken des Heiligen Geistes tatsächlich nur zwei Dinge herausarbeiten. Das erste ist, der Heilige Geist richtet und reinigt uns wie der Ostwind. Und der zweite Gedanke ist, der Heilige Geist erfrischt und ermutigt uns wie der Westwind. Wir beginnen mit dem Ostwind, mit dem Reinigen und Richten. Das hört sich sehr unbequem an, ungemütlich, aber es ist immer das Erste, was im Leben geschehen muss, wenn der Heilige Geist in unser Leben tritt. Wisst ihr, Gegenwind, das ist nicht immer schlecht. Man muss nur die Segel richtig setzen. Dann kann man davon sehr profitieren. Und ohne dieses Wirken der Reinigung gibt es auch kein Wachstum. Gott beginnt immer erst mit der Reinigung von uns. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Wir sehen hier eine Kombination beim Wirken des Heiligen Geistes. Es kommt ein brausender Wind und es kommt wie Feuer. Also eine sehr heiße Angelegenheit ist es eigentlich, was hier passiert. Die Menschen damals konnten die Bedeutung zunächst gar nicht erfassen. Was passiert hier eigentlich? Aber am Ende der Predigt von Petrus, weil Petrus hält da die berühmte Pfingstpredigt, da passiert etwas. Da dringt ihnen die Botschaft durchs Herz. Die Botschaft ist klar. Jeder Mensch muss Buße tun. Also Gottes Geist überführt hier auf eine sehr starke, eindrückliche Weise die Menschen von der Sünde. Das ist seine Aufgabe. Und es wird sichtbar, es wird für die Menschen damals verständlich, obwohl sie ein frommes Volk waren, es wird verständlich, wir sind alle Sünder. Und meine Sünde kann ich nicht durch ein Tieropfer wegbekommen. Nur einer kann die Sünde vergeben. Und das ist der verschmähte Messias, Jesus Christus. Das erste öffentliche Wirken des Heiligen Geistes nach der Himmelfahrt Jesu war also ein Sturm. Es war eine Trennung. Es war eine Differenzierung zwischen denen, die Jesus aufgenommen haben und die nicht aufgenommen haben. Manchmal vergessen wir dieses Wirken des Heiligen Geistes. Wir sprechen manchmal vom sanften Geist, der sehr leise spricht, sehr verletzlich ist. Er kann doch niemand etwas antun. Es klingt fast schon niedlich, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Aber die Bibel sagt uns, es ist ein Geist der Kraft. Wie ein Sturm kann er durch das Leben wehen. Und schon im Alten Testament lesen wir, wie der Heilige Geist Menschen gebraucht hat, Männer und Frauen Gottes. Er hat ihnen eine schwere Aufgabe anvertraut. Wir lesen von den Richtern zum Beispiel, von Gideon, Jephtha, Simson. Und Gott benutzte diese Menschen, um ein großes Gericht auszusprechen. Der Heilige Geist war nicht auf die Kraft dieser Menschen angewiesen, ganz im Gegenteil. Er machte diese Menschen bewusst schwach, dass sie nicht mehr weiter konnten, und dann hat sich seine Kraft offenbart. Nun, vielleicht entsteht vielleicht so ein bisschen der Eindruck, dass der Heilige Geist nur bei Feinden Gottes so hart auftritt, also gegen Feinde Gottes ist. Aber das stimmt nicht. Der Heilige Geist kämpft sehr konsequent, sehr hart um die Reinheit des Volkes. Das ist eine wichtige Wahrheit. Unabhängig, ob die Verunreinigung jetzt von außen auf uns eindringt oder von innen aus dem Herzen herein da ist, der Heilige Geist arbeitet sehr hart. In Jesaja 63 lesen wir einen sehr bezeichnenden Gedanken. In diesem Kapitel Jesaja 63 wird auf das Volk Israel zurückgeschaut. Und es wird sehr viel betont, wie viel Gutes Gott an dem Volk Israel getan hat. Und Jesaja schreibt hier: Das Volk hat eine Fülle an Gnadenerweisungen erlebt. Das Volk hat so viel Gutes von Gott, so viel Gnade bekommen. Und dann in Vers 10 kommt der Hammer. Das Volk, sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er, der Heilige Geist, ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Also wir sehen hier, der Heilige Geist gibt nicht auf, wenn das Volk Gottes sich von Gott abwendet. Er kämpft so lange, bis wieder Reinheit einkehrt. Das Volk Gottes muss rein sein. Liebe Geschwister, nicht immer schmeckt uns, wenn der heiße Wind uns ins Gesicht bläst. Aber dahinter steckt keine Bosheit. Das ist Gnade. Das ist unsere Rettung. Die Sünde bringt Unheil in unser Leben. Aber Gottes Geist will uns davor bewahren. Er schützt uns davor. Nun, der Heilige Geist greift aber auch nicht nur bei Sünde ein. Manchmal denken wir, okay, es geht immer um Sünde. Manchmal weht sein heißer Wind, um uns noch fester in Christus zu machen. Als Jesus nach seiner Taufe versucht wurde, da heißt es ausdrücklich, dass er vom Geist in die Wüste geführt wurde. Und bei Jesus können wir garantiert sicher sein, da lag keine Sünde vor. Und trotzdem erlebte Jesus den schärfsten, heißesten Wind, den es gibt in der Wüste, aus der Wüste direkt. Aber durch die Versuchung Jesu wird für uns deutlich sichtbar, wie fest Jesus in seinem Vater verwurzelt war. Keine Augenlust konnte ihn davon trennen von seinem Vater, keine Fleischeslust, keine Versuchung, kein Reiz zur Ehre, dass er etwas höher ist oder sein könnte als der Vater. Kein Ansehen der Person hat ihn von seinem Vater getrennt. Und wir sehen, wie Jesus die Segel richtig gesetzt hat in der Versuchung, und das wurde zum Segen für ihn natürlich, aber auch für uns zum großen Segen. Manchmal erleben wir Stürme in unserem Leben und wir können sie nicht einordnen. Warum muss das passieren? Was geht hier vor? Sehr oft suchen wir die Gründe in unseren Sünden. Wahrscheinlich, weil ich gesündigt habe. Und natürlich finden wir Sünden in unserem Leben. Wir finden immer Sünde in unserem Leben. Aber wir können auch falsch liegen, oder manchmal schätzen wir auch die anderen ein. Ja, warum trifft es sie? Ja, wahrscheinlich liegt Sünde vor. Aber wir können so falsch liegen bei dieser Einschätzung. Was wir wirklich wissen müssen ist, der Heilige Geist hat mit uns ein Ziel. Er will uns immer fester an Jesus Christus binden. Und bei diesem immer fester an Jesus, da müssen wir manche Lieblingssachen auch fallen lassen. Und ich sage jetzt eine Frage, die uns sehr hinterfragt. Ich stelle jetzt eine Frage, die uns sehr hinterfragt. Ich wiederhole sie zweimal, weil sie etwas komplex ist. Warum überrascht uns immer wieder, dass der Heilige Geist uns manches Liebgewonnene wegnimmt, wenn wir doch immer wieder betonen, dass Jesus für uns alles ist? Also wir bekennen und sagen, Jesus ist für uns alles. Aber wenn der Heilige Geist uns etwas wegnimmt, dann sind wir überrascht. Wieso? Warum überrascht es uns immer wieder, dass der Heilige Geist uns manches Liebgewonnene wegnimmt, wenn wir doch immer wieder betonen, dass Jesus für uns alles ist? Vor einigen Tagen habe ich ein kurzes Zitat gelesen. Nicht alles, was du verlierst, ist ein Verlust. Nicht alles, was du verlierst, ist ein Verlust. Ich denke, das ist gut. Manchmal muss uns Gott Dinge nehmen, die uns nicht weiterbringen, die uns nur schaden. So wie wir auch den Kindern manchmal Süßigkeiten wegnehmen, obwohl sie sehr überzeugt sind davon, dass es gut ist. Aber wir sagen, das reicht, das ist genug. Reinigung und Heiligung wird nicht ohne die heiße und beißende Kraft des Heiligen Geistes stattfinden können. 1. Thessalonicher 4, 7 bis 8. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Der Heilige Geist wird immer gegen jede Unreinheit in unserem Leben kämpfen. Das empfinden wir dann als heiß, als hart. Er wird so lange kämpfen, bis wir ihn rauswerfen. Wenn wir ihn nicht rauswerfen, wird er immer kämpfen. Aber hier sagt Paulus, verwerfen. Wir können den Heiligen Geist verwerfen und dann hört das Wirken des Heiligen Geistes in uns auf. Liebe Geschwister, kennen wir diesen heißen, richtenden Wind in unserem Leben? Ich bitte uns sehr darum, diesem Wind nicht aus dem Weg zu gehen. Wenn Gottes Geist an uns arbeitet, dann ist das pure Gnade. Sind wir Gott dankbar, dass er an uns noch arbeitet und uns Dinge aufzeigt? Wir dürfen Buße tun, solange der Heilige Geist an uns arbeitet. Wir dürfen zu Gott umkehren, immer wieder. Gehen wir jetzt auf die zweite Wirkung des Heiligen Geistes ein. Der Heilige Geist erfrischt und ermutigt wie der Westwind. Also das, was ich jetzt sage, ist überhaupt nicht politisch gemeint. Heute muss man sagen, dass aus dem Westen im Gegenteil nichts Gutes kommt. Ja? Also viel Kaputtes und Verdorbenes. Aber für die Menschen damals bedeutete der Westwind eine Erfrischung. Es ist schon schwierig, wenn immer Wind aus der Wüste kommt. Das Interessante ist, dass Gericht und Reinigung, diese Aufgaben des Heiligen Geistes, die kamen erst nach dem Sündenfall auf ihn zu. Davor hatte der Heilige Geist niemals damit zu tun. Der Heilige Geist sprudelte ursprünglich, das Leben sprudelte aus ihm. Überall, wo der Heilige Geist auftaucht, entsteht Leben. Gehen wir ganz zurück. Da stehen zwei perfekte Skulpturen auf der Erde, aus Erde geformt. Perfekte irdene Skulpturen. Von Gottes Händen selbst gemacht, von Jesus geformt, ist der Mensch. Wunderbar. Schön anzusehen. Aber sie stehen leblos und brüchig da, eben aus Erde. Und dann atmet Gott seinen Geist hinein und der ganze Körper kommt in Bewegung. Da entsteht Leben, dieses Wunder des Lebens, das niemand beschreiben kann. Jeder Mikrometer wird zu einer Zelle, eine lebendige Zelle, die etwas bildet, die etwas macht. Bis heute unerklärlich, wie Leben entsteht. Und wenn du heute ein Kind anschaust, dann siehst du das Geheimnis des Lebens. Es ist einfach ein Wunder. Es ist eine Lust, ein Kind anzuschauen. Es ist ein Wunder. Hiob 33,4, da sagt Elihu, also die Freunde von Hiob waren ja nicht immer so korrekt, aber hier sagt er, hat er wirklich eine gute, richtige Erkenntnis. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Also ich weiß nicht, ob es uns bewusst war, der Heilige Geist ist unser Schöpfer eigentlich. Dass wir das Leben haben, haben wir vom Heiligen Geist. Und würde sich der Heilige Geist nur eine Millisekunde von uns entfernen, wir könnten nicht atmen, unser Leben wäre weg. Das ist jetzt kein so einfach hypothetischer, pathetischer Satz. Das Volk Israel hat das wirklich erlebt. Sie waren in der babylonischen Gefangenschaft wegen ihrer Sünde. Weil sie gesündigt hatten, mussten sie in Gefangenschaft. Und das ganze Volk buchstäblich aufgerieben. Und dann nimmt Gott Hesekiel bei der Hand und zeigt ihm im Geist den Zustand des Volkes. Hesekiel steht auf einer riesigen Ebene. Und egal, wo er hinschaut, stellt euch vor, ihr steht auf einer großen Ebene und schaut nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Und überall seht ihr nur Gebeine, nur Leichen, nur tote Menschen. Was für ein Schrecken. Kein Leben. Es ist furchtbar, auf so einem Feld zu sein. Also da möchte ich nicht stehen. Und Gott fragt Hesekiel, können diese Knochen wieder lebendig werden? Was würden wir da sagen, wenn wir so stehen? Hesekiel steht ja vor Gott und er findet eine richtige Antwort. Er sagt, o Herr, Herr, du weißt es. Er sagt wörtlich, o Adonai Yahweh, du weißt es. Und eigentlich würde er gerne sagen, keine Chance. Aber es gibt eine Verheißung in Hesekiel 37 und die heißt, und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Der Heilige Geist soll Leben hineinbringen. Egal wie verwest die Leiche ist, egal auch wenn es nur Knochen sind, der Heilige Geist kommt und bringt Leben. Ich weiß nicht, wie es in unserem Glaubensleben aussieht. Vielleicht ist es auch so ein großes Tal. Je älter ich werde, desto größer wird mein Feld, das ich sehe. Und ich merke, im Laufe des Lebens haben sich so viele Gebeine angesammelt, auch in meinem Leben. Und manchmal schaue ich um mich herum und erschrecke, wie viel Elend. So viele Fehler gemacht, so viele Menschen verletzt, so viele Beziehungen belastet. Wer kann da je retten aus diesem Zustand, wenn alles so trostlos und tot erscheint? O Adonai Yahweh, du weißt es. Der Herr weiß, dass wir das nicht schaffen. Und er positioniert den Heiligen Geist nicht irgendwo außerhalb, sondern mitten in unser Leben, mitten in unser Herz. Das ist Gottes Lösung. Der Heilige Geist muss in unserem Herz sein. Gott weiß, dass wir niemals von uns bei ihm bleiben werden. Weil wir ein Herz aus Stein haben. Niemand von uns wird freiwillig bei Gott bleiben. Egal wie viel Barmherzigkeit Gott in meinem Leben getan hat, ich stehe immer in Gefahr, von Gott abzuweichen. Wir bleiben immer hart und kalt Gott gegenüber. Und wenn nur die passende Gelegenheit ist, werden wir Gott verlassen. So hart sind wir Menschen. Nur der Heilige Geist kann uns da retten. Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Also liebe Geschwister, jetzt kommt schon eine sehr gewaltige Aussage eigentlich. Wenn wir heute etwas Gutes tun überhaupt in unserem Leben, dann ist das immer vom Heiligen Geist bewirkt. Es kommt nicht aus uns heraus. Gott hat genug gesehen von unserem Bemühen, von unserer Kraft, die wir haben, von unserer Macht. Und Gott hat genug gesehen, wie wir versagt haben. Und Gott geht einen anderen Weg. Zacharia 4, Vers 6 lesen wir. Nicht durch Macht, und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscharen. Und das ist in eine bestimmte Situation hineingesprochen, das ist mir bewusst, aber das ist das Prinzip Gottes. Und das Prinzip wird im Neuen Testament auch bestätigt. Der Geist ist es, der lebendig macht, Johannes 6, Vers 63. Das Fleisch nützt gar nichts. Das ist der frische Wind Gottes. Alle, die jetzt da sind und gerade im Moment niedergeschlagen und geistlich ausgetrocknet sind, alle, die keine Kraft mehr haben, weil sie ständig und wiederholt sündigen, alle, die alles gegeben haben und jetzt ausgetrocknet und ausgebrannt sind, alle, die sich verlaufen haben und sich gefangen fühlen in dieser Welt, in dieser Zeit, hier ist eure Rettung. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und schaut mal, wir müssen nicht viel zu Gott rufen, keine großen Worte machen, aber Vater, zwei Worte, aber eine tiefe Bedeutung und Wirkung in unserem Leben. Der Heilige Geist bringt uns immer zum Vater zurück. Stehen dir Tränen, gerade Tränen in den Augen, dann wird der Heilige Geist dich zum Vater bringen und zeigen, schau mal, du hast einen Vater. Verstehst du den Sinn des Ganzen nicht mehr, dann wird der Heilige Geist sagen, schau dir dein Leben mit den Augen deines Vaters an. Er hat einen Plan für dein Leben. Du hast einen Vater. Hat vielleicht bei dir im Leben gar nichts geklappt und du stehst vor einem Ruin, vor vielem Scherbenhaufen, dann sagt der Heilige Geist, komm zum Vater. Dein Vater repariert jeden Schaden in deinem Leben. Der Heilige Geist bringt uns immer näher und näher und näher zum Vater, weil er ganz genau weiß, wie gut der Vater ist. Und was macht der Vater? Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also unser Vater erfüllt unser Leben mit den besten Gaben und gibt uns wieder dem Heiligen Geist hin, so dass unser Leben überfließen soll. Unser Leben soll zum Segen sein für andere Menschen. Der Heilige Geist wirkt nicht zum Selbstzweck für uns. Es ist nicht so, dass wir sammeln können. Er gibt mir mehr für mich. Es geht nicht in einen Tümpel hinein, was der Heilige Geist hier gibt. Der Heilige Geist macht uns zu Kanälen. Die Liebe Gottes wird durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen, damit sie weiterfließen kann. Und wir bekommen Gaben, damit wir anderen Menschen dienen können. Diese Ermutigung, diese Erfrischung da. Der Heilige Geist bringt diese frische Luft aus dem Himmel zu uns. Nicht vom Meer, sondern aus dem Himmel zu uns. Zu mir und dann durch mich zu anderen Menschen. Liebe Geschwister, ich habe mich bemüht, zwei Wirkungsweisen des Heiligen Geistes heute uns nahe ans Herz zu bringen. Manchmal arbeitet der Heilige Geist sehr direkt an uns. Er schleift an unserer Gottesbeziehung. Und das ist gut, das ist Gnade. Wenn er uns Dinge aufzeigt, die falsch laufen, das ist Gnade. Ein anderes Mal erfrischt er uns. Wir sehen deutlicher, wie gut Gott ist. Das ist gut, das ist Gnade, da geschieht Ermutigung. Wir können jetzt nicht da sitzen und entscheiden, so, ich will jetzt, dass Gott zu mir so redet. Vielleicht würden wir uns meistens für den frischen Wind entscheiden. Aber wir können uns auch täuschen. Dieser frische Wind, er ist auch sehr herausfordernd. Er ist nicht nur für mich da, ich soll zum Segen für andere sein. Der Heilige Geist weiß besser als wir, was wir gerade brauchen. Brauchen wir diesen heißen Wind der Reinigung, brauchen wir den frischen Wind. Ich bitte uns nur um eines, dass wir uns nicht entziehen von der Wirkung des Heiligen Geistes. Beides ist wichtig. Wir wollen jetzt ins Gebet gehen und dafür auch beten, dass wir unsere Segel richtig setzen. Egal welcher Wind da ist, was wir spüren gerade vom Heiligen Geist, dass es uns näher zu Gott bringt. Ich werde, ja, wenn wir jetzt ins Gebet gehen, lasse ich so ein paar Sekunden Zeit, dass jeder für sich persönlich beten kann und sich prüfen kann, wo der Heilige Geist in deinem Leben arbeitet und wirkt. Und dann schließe ich mit Gebet ab. Lass uns dazu aufstehen. Unser großer Gott, danke dir, dass wir vor dir still werden dürfen. Und wir wollen auch ehrlich vor dir sein. Wir wollen, dass du in unserem Leben wirksam bist durch den Heiligen Geist. Und du allein kennst uns besser als wir, weißt, wo unsere Ecken sind, wo unsere Baustellen sind, wo wir daran arbeiten sollten und vielleicht die Baustelle verlassen haben. Herr, schenke uns Mut, schenke uns deine Kraft, diese Dinge auch anzugehen. Und danke dir für dein Wirken, dass du nicht nachlässt. Danke dir, dass du treu bist und dass du uns zum Ziel bringen wirst. Und danke dir auch für jede Ermutigung, die wir durch den Heiligen Geist bekommen. Wo wären wir ohne ihn? Es wäre kein Leben in uns, kein physisches, aber auch kein geistliches Leben. Danke dir für die Ermutigung durch dein Wort und einfach dieses Wissen, dass du so an unserem Leben interessiert bist, dass du so an uns arbeitest. Segne du jeden Einzelnen hier und Herr, du allein kannst alles verwenden, damit es zum Segen ist für jeden Zuhörer hier. Und ja, danke dir für dein wunderbares Wirken. Amen.